Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Heute habe ich Bücher herausgesucht, die sich um Konflikte in der Gesellschaft drehen, also um Themen, die so richtig taugen, uns zu zerreißen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin ehrlich erstaunt, dass in den letzten Jahren ein Begriff zu so einer Kampfvokabel geworden ist, der doch eigentlich positiv besetzt ist. Die Freiheit. Ich meine, gibt's was Schöneres, was Wichtigeres als Freiheit? Und trotzdem sind die Worte Freiheit oder Eigenverantwortung irgendwie zu Begriffen geworden, auf die wir uns nicht mehr einigen können. Und je nachdem, was so Ihr eigener politischer Standpunkt ist, dann werden Sie sagen, naja, das ist ja kein Wunder, weil Freiheit hierzulande immer weniger zählt. Oder Sie werden sagen, nee, umgekehrt, Freiheit ist so ein Vulgärliberalismus geworden. Da geht's eigentlich nur noch um Egoismus. Ich habe mit Jan Skudlarek über genau diesen Konflikt gesprochen. Jan Skudlarek ist Lyriker, Philosoph, politischer Buchautor und sein aktuelles Buch, das handelt von diesem Streit. Es ist eine Streitschrift für ein neues Wir mit dem Titel »Wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht«. Guten Tag, Herr Skudlarek.
Hallihallo.
Ja, wenn ich diesen Titel so lese, ist mir schon relativ klar, in welchem dieser beiden Lager Sie sitzen, oder?
Ach, in welchem denn? Nein, es stimmt. Also tatsächlich, ich oute mich programmatisch. Es ist ja auch eine Streitschrift. Also ich oute mich sofort im Titel und das ist dann auch inhaltlich wegweisend, könnte man so sagen, ja.
Und Sie nehmen in diesem Buch eigentlich auch so jedes Klischee mit, ne? Sie wettern da gegen den Porsche-Fahrer-Liberalismus, in dem die Freiheit nur noch einigen wenigen gehöre.
Ja, aber jetzt haben Sie natürlich eine relativ klischeelastige Stelle vorgelesen. Es stimmt, in der Streitschrift habe ich viele Grautöne drin, glaube ich, auf jeden Fall, aber selbstverständlich machen es, sage ich mal, die Freiheitsegoisten, die machen es einem auch relativ schwer. Also keine Ahnung, wie sie jetzt heißen, ob sie jetzt Poschert heißen oder Kubicki oder Lindner oder Marquardt oder so. Also Leute, die sich doch liberal, libertär aus der Ecke wagen und Freiheit mit ich gleichsetzen, so wirkt es zumindest oft, ja, die machen sich auch relativ einfach zur schablonenhaften Zielscheibe auch.
Okay, bevor wir über diese Schablonen dann vielleicht doch auch ein bisschen die Grautöne sprechen, erstmal einen Schritt zurück. Wir sind uns aber schon einig, dass Liberalismus auch individueller die Basis unserer freien Demokratie ist, oder?
Absolut.
Also Sie wollen nicht ins Mittelalter in eine Ständegesellschaft, wo es ums Wir ging?
Alles, Mittelalter, Kommunismus, all das, nein Quatsch. Aber man kriegt lauter Vorwürfe tatsächlich. Ich kriege natürlich auch Zuschriften dann in dem Fall. Und da wird sowas auch in Teilen, glaube ich, absichtlich missverstanden. Also jeder, der so ein bisschen Richtung Umweltethik argumentiert und gleichzeitig in Richtung Gemeinwohl, der ist dann ja auch schnell irgendwie, Zitat, Ökosozialist oder so ein Quatsch. Also selbstverständlich nicht. Das Individuum ist Fix und Angelpunkt der jetzigen Gesellschaft. Das ist auch gut so. Individualisierungsprozesse sind ganz wichtige kulturhistorische Prozesse, die über Jahrhunderte eben gelaufen sind und die nach wie vor wichtig sind. Da, wo meine Kritik ansetzt und da, wo die Buchkritik ansetzt, ist eben dort, wo das Ich, wo individuelle Bedürfnisse, ich sag mal, übergriffig werden und wo man probiert, auch diesen oft ja nicht als Übergriff verstandenen Teil, aber dennoch diese Handlungen zu maskieren, sie moralisch legitim und lauter zu machen, indem man sie eben Freiheit nennt.
Das kann man jetzt natürlich mit so einem klischeehaften Beispiel wie das, was ich vorhin zitiert habe, mit dem Porsche-Fahrer und dem Tempolimit machen. Da ist vielleicht ein bisschen einfach. Schwieriger wird die Abwägung ja tatsächlich, wo wir uns eben nicht einig sind und wo es dann plötzlich so eine persönliche, individuelle Frage wird, was ja ein Problem ist, wenn wir für alle verbindliche Regeln haben wollen. Die können ja nicht persönlich individuell sein. Wo sehen Sie denn da die Schwierigkeit des Abwägens?
Ja, eben genau in dem, was Sie ansprechen. Also, dass Regeln überindividuell sein müssen und dass wir uns als Individuen auch an Regeln halten müssen, die uns nicht immer Spaß machen. Ja, so ein typisches Beispiel ist natürlich Steuern. So, niemand zahlt gern Steuern. Auch ich oder wir gucken manchmal auf einen Lohnzettel oder auf ein Jahreseinkommen und denken, wie viel netto bleibt denn vom Brutto? So, ne? Daraus folgern dann die einen Steuern runter, Steuern runter, Steuern runter und sagen, das muss knallhart absolut minimiert werden. Die anderen, und zu denen zähle ich mich eher, die probieren auch zu gucken, was leistet denn ein Staat mit seinen Steuern? Was wird denn gerade gemacht? Ja, und was wird denn gerade gefördert? Vor welchen Herausforderungen stehen wir denn? Und wofür wird die Kohle, sage ich mal, verwendet, die wir in diesen kollektiven Pott einzahlen? Und da muss man einfach ganz stumpf sagen, jene, die zum Beispiel sagen, Steuern sind Raub und so, also das ist Schwachsinn. Steuern sind kein Raub. Steuern sind einfach ein wichtiger Teil des Staates, des Gemeinwesens und unabdingbar. Aber ganz genau, wir müssen uns dann eben kollektiv, demokratisch darüber einigen, was sind die richtigen Regeln, was sind die richtigen Steuersätze, wie geht es mit der Klimapolitik voran und ob schnell genug oder nicht, das sind so dann die Detailfragen, wo wir uns definitiv auch politisch voneinander trennen.
Okay, da würde ich sagen, das nennt sich einfach Demokratie und ist eigentlich jetzt nicht gerade eine Erfindung der letzten 3 Jahre. Ist dieses Phänomen, über das Sie schreiben, vielleicht einfach schon ganz schön alt?
Ich denke, der Streit um die Freiheit, auch um den Freiheitsbegriff, auch die polithistorische Frage oder philosophische Frage, was ist Liberalismus und was nicht und wozu dient er, das ist definitiv alt. Neu ist es, dass wir mit diesem Instrumentarium, diesen Begriffen und dieser Haltung, dass wir damit ja aktuelle, jetzige Krisen auch meistern müssen. Also wir haben es ganz deutlich in der Corona-Pandemie gesehen. Also da hat es absolut geknirscht. Da sind wir uns also wirklich auch gegenseitig, sage ich mal, auf den Keks gegangen mit unseren Verhaltensweisen, mit der Hamsterei einerseits,
Stapel Klopapier ist auf ihrem Buchcover.
Ein Stapel Klopapier ist doch, habe ich mich auch gefragt, will ich das überhaupt? Aber selbstverständlich, das ist ein gutes, also das Horten, das Hamstern, das Preppen, wie es ja auch auf Neudeutsch heißt, also wenn man sich eigentlich auch übertriebene Vorräte fast mit apokalyptischen Ambitionen anlegt, das ist natürlich ein Beispiel von, da nimmt sich jemand zu viel weg, da nimmt sich jemand einen zu großen Teil des Kuchens, auch auf Kosten anderer.
In der Corona-Krise haben wir sehr deutlich gemerkt, wie eng Freiheit mit unserem Körper verknüpft ist, und die Körperautonomie ist ein ganz wichtiges Kapitel in Ihrem Buch. Ich habe in der Corona-Krise öfter mal gedacht, das ist spannend, dass so viele Männer jetzt erst bemerken, wie sehr Freiheit mit ihrem Körper zu tun hat. Frauen wissen das, glaube ich, schon eine ganze Ecke länger.
Absolut.
Das heißt, weit über die Corona-Krise hinaus, also ich habe jetzt natürlich auf das Recht auf Schwangerschaftsabbruch angespielt, auch darüber hinaus, warum ist unser Körper sowas Politisches?
Nun, zunächst ist der Körper, den man hat, der einzige, den man hat. Das ist erstmal ganz, ganz banal formuliert, aber dadurch wird politisch, dadurch, dass wir auch als Menschen körperliche Menschen sind und als körperliche Menschen Teil einer Gemeinschaft. Und eben auch die Bedürfnisse, eben auch körperliche Bedürfnisse. Und für manche Menschen ist eben auch ein Schwangerschaftsabbruch nicht nur eine medizinische Möglichkeit, sondern wirklich ein auch legitimes, ethisch legitimes, wie ich finde, Bedürfnis. Da sehen wir, dass auch das Regeln wollen von anderen Menschen, von anderen Lebensentwürfen, auch von deren Wünschen und Bedürfnissen, dass das ganz oft auch ins Körperliche hineingeht. Also wir haben eine Verbindung gesehen jetzt zwischen der Körperlichkeit in der Pandemie und auch sonstigen Körperethiken, die natürlich schon vorher da waren. Aber klar, Impfung ja, nein, Impfpflicht ja, nein, das waren die ganz großen Fragen, die die letzten Jahre bestimmt haben auch.
Wir haben zuletzt in den USA auf Seite der wirklich reaktionären Rechten sehen können, dass in dem Moment, in dem das US-weite Recht auf Abtreibung gekippt war, manche Staaten schon Schlange standen, um Abtreibung tatsächlich zu verbieten, dann hat es nicht lange gedauert. Dann mussten Frauen, um eine Schwangerschaft beenden zu können, in den Nachbarstaat fahren. Und dann kam zack das nächste Verbot, nämlich in den Nachbarstaat zu fahren und dergleichen. Das heißt, wir beobachten da so, das erste Verbot reicht nicht, dann kommt das nächste, dann kommt das nächste. Das ist jetzt von konservativ-reaktionärer Seite aus. Sie beschreiben diese Sorge, das erste Verbot könnte zum zweiten führen und das zum dritten, eher auf der anderen Seite, die sagen irgendwie so, wenn jetzt die Maskenpflicht kommt, dann werde ich zum Gendern gezwungen, dann darf ich kein Fleisch mehr essen und so weiter, und sie machen sich drüber lustig. Ich habe jetzt extra dieses andere Beispiel gewählt. Ist da nicht was dran? Führt nicht gerne mal ein Verbot zum nächsten?
Jein, ist jetzt die banale Antwort, aber im Detail macht es durchaus Sinn, da hinzuschauen auf die Beispiele, auf die Konflikte, die im Raum stehen. Zwangsweise führt immer ein Verbot zum nächsten Fragezeichen. Nein, das so einfach, wie der Automatismus manchmal dargestellt wird, in autonomistischer Hysterie könnte man fast schon sagen, oh Gott, jetzt werden hier die Freiheitsräume automatisch immer kleiner. Nein, warum wurden während der Pandemie die Freiheitsräume ja auch wirklich kleiner? Das ist ja keine Einbildung. Wir alle haben die Pandemie mitgemacht, unfreiwillig in Klammern. Und auch die Lösungswege mehr oder minder freiwillig oder eben auch weniger freiwillig mitgemacht. Ja, die Maßnahmen, die es ja gab und auch die Versuche in dem Fall hatten ja bestenfalls immer eine ethische Legitimität, hatten ja auch eine Verhältnismäßigkeit. Man muss selbstverständlich in jedem einzelnen Fall gucken, was ist verhältnismäßig, was ist noch ethisch legitim. Und wie Sie schon angedeutet haben, ich gehöre auf jeden Fall zu denen, die eine reaktionäre, eine autoritäre Regelung auch von Schwangerschaften zum Beispiel ablehnt. Und was die amerikanische Rechte da macht und was die deutsche Rechte in Teilen kopiert, das ist gefährlich auf jeden Fall. Und da muss man aufpassen, nicht diesen Narrativen, diesen Antiverbotsnarrativen so aufzuspringen und die so einfach abzukaufen diesen Leuten, weil das stimmt nicht.
Ja, es ist nur so, dass ja sowohl, wenn Schwangerschaftsbrüche sanktioniert und unter Strafe gestellt werden, genauso wie bei der Einführung der Maskenpflicht, wird ja ethisch argumentiert, dass angeblich ein Verhalten der Gesellschaft schade.
Ja.
Und Sie werben ja auch dafür in Ihrem Buch, eine ethische Komponente damit reinzubringen. Ja. Ich muss aber auch nicht weit zurückgehen in der Geschichte, um zu sagen, im Namen von Ethik und Moral sind, was weiß ich, Schwule ins Gefängnis gesperrt worden und dergleichen. Ist das wirklich ein guter Maßstab, Moral und Ethik in die Diskussion um Freiheit und Verbot reinzubringen?
Ich denke schon. Ich denke nämlich, dass diese Moralphobie eigentlich schon, die sich die letzten Jahre und Jahrzehnte eingestellt hat, in Teilen übertrieben ist. Also wir alle haben Konsens, selbstverständlich. Sexuelle Freiheiten sollten möglichst weit gehen. Menschen sollten sich selbst verwirklichen können in individuellen, Privat- und auch Schutzräumen. Das ist sicherlich klar. Aber dass wir grundsätzlich eine ethische Komponente im Politischen sehen und dass das, was wir Menschen tun, auch sich auf das Gute bezieht, unsere Vorstellung vom Guten, dass Politik auch mit einer Idee des Gemeinwohls zu tun hat und die verschiedenen Parteien und Strömungen diese Gemeinwohlidee unterschiedlich interpretieren und dass auch Regeln, seien es nun Corona-Regeln, andere Körperregeln oder auch sonst Klimaschutzregeln, dass die selbstverständlich mit Werten, Normen, kurz mit Ethik zu tun haben, das ist ganz evident. Und wenn jemand dann sagt, oh Gott, bleib mir weg mit Moral, 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 hat nichts zu tun mit politischem Alltag oder so oder mit dem, was für Menschen so, Moral ist das für die Kirche oder so, da sage ich Quatsch, das stimmt nicht.
Ja, es ist halt so schwierig, weil wir uns offensichtlich nicht darauf einigen können, was ist das Gemeinwohl und was ist das Gute. Sie schlagen dann, um zu diesem neuen Wir zu kommen, für das Sie werben, Sie schlagen dann eine Ethik der Tragweite vor. Was ist das denn?
Also letzten Endes ist das, was ich mit Ethik der Tragweite meine, eben, dass wir vorausschauen, dass wir auch aber nicht nur konsequenziell denken, also dass wir die ethischen auch Folgewirkungen unserer Handlungen bedenken, auch in die Zukunft gedehnt, also auch wieder Stichwort Klima, Stichwort Umweltethik, Stichwort du bist nicht allein auf der Welt und dass wir vielleicht sogar auch die Ansprüche und die zukünftigen Willen von Menschen, die es vielleicht noch gar nicht gibt, also zukünftigen Generationen oder den Ungeborenen, mitdenken und dass wir in unserer Handlung und unsere Überlegungen, unsere Absichten, auch diese Ansprüche Dritter, nicht nur der Dritten, die es jetzt hier auf der Welt gibt, sondern eben auch der noch Inexistenten, der Menschen, die noch kommen werden, mit einbeziehen und so zum Beispiel halt den Anspruch auf einer Erde zu leben, die noch halbwegs bewohnbar ist.
Das sagt Jan Skudlarek, Philosoph und Autor im Deutschlandfunk Kultur. Wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht. Streitschrift für ein neues Wir. Das Buch ist im Tropenverlag erschienen, kostet 22 Euro. Dankeschön.
Sehr gerne.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.